Heute ist ein Typ von Predigt, den ich besonders mag. Wenn ich in der Bibel lese und versuche natürlich immer so ein bisschen das Wissen aufzufrischen, dass man auch ein paar Bibelverse weiß, wo sie in der Bibel stehen, und parallel dazu Fachliteratur lese, dann entsteht bei mir ein Glücksmoment, wenn ich etwas entdecke, was ich vorher übersehen hatte oder noch nie vorher so gelesen hatte. Manches entdeckt man nur durch Fachliteratur, also wo es wirklich dann auch sinnvoll ist, Theologie tiefer zu studieren, Sprache tiefer zu studieren. Und das fällt mir häufig nicht selber auf. Ich brauche andere, die mich darauf hinweisen. Und ich möchte euch heute ein paar Entdeckungen zeigen, die für mich sehr erhellend gewesen sind in der Beschäftigung mit dem ersten Petrusbrief. Denn es gibt im ersten Petrusbrief Stellen, Bibelstellen, die es einem wirklich schwer machen, diesen Brief schön zu finden und inspirierend zu finden. Und einer dieser Punkte, also heute das Hauptstichwort, lautet Unterordnung. Hier der Titel: Ordnet euch unter, Bindestrich, ist das wirklich so? Meint das so der Petrusbrief? Untertitel: Die subversive Kraft des christlichen Glaubens. Das kann man im Moment vielleicht noch nicht so ganz genau verstehen, was damit gemeint ist. Und ich freue mich, dass ich einiges an Zeit zur Verfügung habe, um das ein bisschen zu erklären. Also sollte dir heute Morgen das Material zu viel werden, kein Problem, schalte zwischendurch ab und lächel freundlich. Ich werde dann in der Schlussphase das Signal geben, jetzt gibt es gewisse Leitgedanken, die ich nochmal vertiefe, und dann kannst du wieder an Bord kommen. Ich werde nämlich heute wirklich mit ein bisschen so wie mit einer Lupe sehr tief so reinbohren in Bibeltexte. Deswegen habe ich das vorhin mit den Kindern TKKG für Erwachsene genannt oder Emil und die Detektive. Es ist sowas wie eine Entdeckerpredigt. Und wie gesagt, also wenn man jahrelang, jahrzehntelang mit biblischen Texten unterwegs ist, bin ich immer begeistert, bestimmte Bibelstellen, die es einem sehr schwer gemacht haben, plötzlich eine Spur, eine Idee zu bekommen, wie sie anders oder besser gemeint sein könnten. Und das möchte ich dir eben heute vorstellen. Das heißt also, zwischendurch, immer wenn man mal so mit Leuten diskutiert in Bezug auf Bibel, Bibelverständnis, Bibelauslegung, ich möchte immer die Betonung darauf legen, und da, ich sage das mal so drastisch, da bestehe ich drauf, dass wir als Gemeinde die Bibel wichtig finden. Das heißt aber nicht, dass ich hier vorne sage, so gefälligst muss es ausgelegt werden, sondern ich möchte dir Varianten zeigen, und das, wo du spürst, das ist stimmig, so passt das mit Bibeltexten, das kannst du denn für dich übernehmen. Aber ich bin nicht die Autorität, die dir sagt, wie die Bibel gefälligst gelesen werden soll. Das ist nicht mein oder unser Bibelverständnis, sondern ich möchte dich zum Mitdenken bringen. Aber eben, damit du mitdenken kannst, dir qualifiziert Material liefern. Und das sind nicht meine Gedanken. Also Jens denkt sich irgendwas aus, wie man die Bibel auslegen kann, sondern ich werde dir es gleich ein bisschen genauer zeigen. Das ist aktuelle Fachliteratur. Das also als Vorbemerkung dazu. Das Thema, was wir haben, ist Unterordnung. Und hier siehst du meine Titelfolie. Ich habe gestern gesucht, ich möchte irgendein Bild haben, weil ich habe viel Text heute. Und ich möchte irgendeine Art von Bild liefern am Anfang. Und wenn du in Google eingibst Unterordnung und nach Bildern suchst, gibt es nur Hundebilder. Du kannst das ausprobieren. Also du findest nur Bilder, wo Hunde dargestellt wird mit ihrem Herrchen. Das heißt, du hast eine Liste von Bildern, wo Menschen mit einer Hundeleine unterwegs sind und Hunde führen. Zum Stichwort Unterordnung. Und wenn du das jetzt überträgst und sagst, in der Bibel steht was über Unterordnung, dann hat man ja gewissermaßen das Gefühl, Gott führt Menschen wie Hunde an der Leine. Und das Schwierige ist, kaum dass man es so ausspricht, kriegt man schon Schuldgefühle. Ist das wirklich gemeint in der Bibel? So schlimm ist Gott doch gar nicht. Aber es ist sowas wie eine Untergrundbotschaft, wo man ständig versucht, sie im Kopf zurechtzubiegen und sagen, nee, Gott ist doch eigentlich nicht wie so, sag ich mal, wir sind doch nicht wie Hunde, oder dann ist das Bild wie Schafe, also wie blöde Schafe, und wir brauchen einen Hirten, der uns führen muss. Deswegen brauchen wir kontextuelle Bibelauslegung. Also man muss verstehen, bestmöglichst verstehen, wie die damaligen Hintergründe waren. Auch das Bild des Hirten und der Schafe ist ein sehr positives Bild. Der Hirte lässt den Schafen ja ganz viel freie Wahl, wo sie hinlaufen. Und nur in bestimmten Stellen sagt er, jetzt kommt mal wieder zurück, Freunde. Ja, also lauft nicht da überall irgendwie in der Gegend rum. Wir haben ja in der Fischbeker Heide, wo ich aufgewachsen bin, bin ich mit Heidschnuckenherden, also die kenne ich als Bild, wenn wir dort spazieren gegangen sind. Und Heidschnuckenherde, der Hirte war ganz entspannt irgendwo an der Seite und hat mal geguckt, ob die Schafe noch so einigermaßen zusammenbleiben. Und die Hunde waren so lieb, das waren keine böse, bissigen Hunde. Die sind ein bisschen rumgelaufen und dann haben die Schafe sich daran erinnert, okay, es gibt da eine Herde, wo ich möglichst ein bisschen dabei sein sollte. Also das heißt, es ist eigentlich ein ganz positives Bild und nicht so, du bist blöd wie ein Schaf und Gott behandelt dich wie ein dummes Schaf. Deswegen, es ist damals ein kulturelles Bild in der Hirtenkultur, in der Nomadenkultur. Aber wenn wir das jetzt eben auf heute übertragen, Stichwort Unterordnung, dann haben wir Hundebilder. Und ich habe nun das begonnen hier vorne, dieses Hundebild, weil ich möchte, das ist der Gedankengang der Predigt, ich möchte am Anfang ein bisschen darauf eingehen, was übliche Gefühle oder Images, Bilder ausgelöst werden, also welche Bilder ausgelöst werden, wenn wir das Stichwort Unterordnung hören. Und dann werden wir so ein bisschen weiter reingraben und Bibeltextarbeit machen. Also vom Text her nochmal ganz genau beobachten, was da steht. Das jetzt so als Vorankündigung. Und wenn ich sage subversive Kraft des christlichen Glaubens, was heißt subversiv? Subversiv heißt ganz drastisch umstürzlerisch oder untergrabend. Das klingt natürlich so ein bisschen rebellisch. Vielleicht hat es auch so einen Aspekt, aber es ist mehr sowas, wie wir es gleich haben werden im Text. Es ist so etwas wie, dass eine feste Ordnung ausgehöhlt wird. Also, dass man, indem man sich in etwas einfügt mit anderen Werten, man von innen her anfängt, das System zu verändern. Das werde ich gleich ein bisschen genauer beschreiben. Das Problem mit dem Thema Unterordnung ist ja, dass mächtige Menschen immer darauf bestanden haben und die Bibel auch missbraucht haben, um den Menschen zu sagen, ihr sollt euch unterordnen. Also wenn sie von Gott sozusagen eingesetzt und befugt sind, dann können sie damit auch anderen Menschen sagen, sie sollen sich unterordnen. Und das ist eine sehr dunkle Kirchengeschichte, weil auch mächtige Leute in kirchlichen Strukturen andere Menschen damit klein gehalten haben. Und die Frage ist, leisten das wirklich die Bibeltexte, wenn Leute sich darauf berufen? Oder sagen die Bibeltexte, wenn man sie ganz genau liest, etwas anderes aus? Die Bibel ist nämlich, das ist meine Überzeugung, und da stehe ich ja lange nicht alleine mit, die Bibel ist ein sehr gefährliches Buch. Ich habe schon mehrfach darauf Bezug genommen, auf diesen Film The Book of Eli, also das die Bibel förmlich, die, wo es nur noch ein Exemplar gibt, wo die Mächtigen versuchen, irgendwie in Besitz dieses Exemplars zu kommen, weil sie damit ein Volk kontrollieren können aufgrund der Bibeltexte. Wenn man aber wiederum die Bibel genauer liest, und das war übrigens das Problem mit der Reformation, wenn man die Bibel genauer liest und nicht nur sagt, hier lateinische Sprache, lateinische Messen, und dann sagen die Priester, das würde in der Bibel drinstehen. Du kannst es aber nicht überprüfen. Dann kannst du das Volk damit klein halten. Aber sobald die Bibel nun ins Deutsche übersetzt wurde, Martin Luther fing damit an, er war nicht der Erste. Es gab, Martin Luther hat später so eine, sag ich mal, eine sehr populäre Übersetzung gemacht. Aber am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Bibel ins Deutsche übersetzt. Von verschiedenen Gelehrten. Und dann plötzlich konnten die Leute nachlesen. Und unsere Täufergeschichte, auch die baptistische spätere Geschichte, die Täufergeschichte beginnt damit, dass Leute selbst die Bibel lesen. Und deswegen ist es so verhängnisvoll, wenn Leute ihre Bibel nicht mehr lesen und nur noch sagen, ja, irgendwie ist das vielleicht so oder das könnte so sein oder ich habe da mal gehört. Denn das war 1500, ich glaube 1523 ging das los, dass Leute anfingen, dann in kleinen Bibelstudienkreisen zu lesen. Und dadurch kam damals das ganze Säuglingstaufverständnis ins Kippen, weil sie sagen, hä, das können wir in der Bibel überhaupt nicht finden in dieser Form. Das heißt also, Bibellesen kann für mächtige Menschen sehr gefährlich sein. Auch die sogenannte Befreiungstheologie in Südamerika ist deswegen so stark und so bedrohlich für die Mächtigen geworden, weil normale Menschen in kleinen Gruppen in der katholischen Kirche angefangen haben, die Bibel zu lesen und gesagt haben, Jesus redet über Armut, Jesus redet gegen die Reichen. Das geht so nicht mit den Großgrundbesitzern, dass wir hier enteignet werden. Und die Bibel gewissermaßen ist schuld daran. Das finde ich so spannend. Deswegen ist immer mein Plädoyer, wenn du irgendwie Lust hast, wenn du Zeit hast, wenn du gute Bücher dazu hast, studiere die Bibel, nicht zwanghaft, nicht weil, dass du irgendwie da verpflichtet zu sein musst, sondern weil die Bibel ein sehr mächtiges Buch ist. Es ist eine Geschichte der Sklavenbefreiung, der Exodus, überhaupt Befreiungsgeschichten. Jesus richtet Menschen auf. Wer also die biblischen Texte mit dieser Brille liest, wird merken, sie geben dir Energie, dass du gerade nicht unterwürfig bist, sondern dass du aufrecht gehen kannst und mündig wirst. Mündig heißt, du kannst deinen Mund verwenden, um deine Meinung zu sagen. Du wirst nicht mundtot gemacht. Die Bibel macht dich mündig. Du wirst sprachfähig. Das ist doch eine coole Nummer. So finde ich das super. Auch Stichwort Reformation, die hohe Betonung, dass jeder Mensch einen Kontakt zum Heiligen bekommen kann. Also er braucht keinen Priestervermittler. Du brauchst nicht eine andere heilige Person, die für dich zu Gott betet. Du brauchst auch keine Heiligen, die irgendwie die Vermittlung herstellen. Du selbst als Einzelperson bist willkommen bei Gott und kannst mit ihm, mit deinem inneren Herzen Kontakt aufnehmen. Und der Geist Gottes berührt dich von innen her. Es braucht keinen Vermittler über Jesus hinaus. Also Jesus ist die Verkörperung Gottes, deswegen kommst du bei Jesus mit Gott direkt in Kontakt. Es braucht keinen menschlichen zusätzlichen Vermittler. Auch das ist eine sehr gefährliche Botschaft, weil die Mächtigen sich plötzlich nicht mehr zwischenschalten können und sagen, Augenblick mal, ich bin der Vermittler zu Gott. Sondern jeder kann das für sich tun. Jeder bekommt Würde. Es geht um Gleichwertigkeit. Auch das ist eine sehr mächtige Botschaft in der Bibel. Und von dort her bis dahin sogar auch in der Reformationszeit, gerade bei Thomas Münzer, sag ich mal, den Gegenpart zu Martin Luther, wurde damals schon reflektiert, wie es auch ein Widerstandsrecht gibt gegenüber Obrigkeiten und man eben nicht einfach unterwürfig und hörig sein muss. Das ist gar nicht so schön für Leute, die mächtig sind, ja? Weil man bekommt durch die Bibel gewissermaßen die Legitimation und die Erlaubnis, selbst zu denken, selbst zu reden und zu sagen, das sehe ich anders. Das heißt nicht, dass man permanent streiten muss oder permanent rebellisch ist, aber es bedeutet, dass du selber mitdenkst. Und das ist jetzt mein starkes Plädoyer, dass du dich mit einlässt, also heute Morgen auf diese konkreten Bibeltexte. Was sind die Texte, die einem so Bauchschmerzen machen können? Das sind ganz kurz zusammengefasst diese drei Bibelstellen. 2,13, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. 2,18, ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, also den Sklavenherrschern unter. 3,1, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Und das wird uns jetzt als Struktur begleiten, nämlich dieser erste Punkt, da geht es allgemein um eine politische Ordnung, der wir uns unterordnen sollen. Im zweiten Punkt, das sind eher Arbeitsverhältnisse, also das Sklaven und Herren ist nun nicht wirklich so ein Arbeitsverhältnis, aber es meint praktisch die wirtschaftliche Komponente, wie eine Gesellschaft strukturiert ist in ihren Anstellungs- oder Abhängigkeitsverhältnissen, sollen wir da völlig unterwürfig sein. Und das Dritte, das sind letztendlich Geschlechterrollen, Genderrollen, Männer, Frauen. Heißt das, es gibt eine Männervorordnung und die Frauen sollen sich unterordnen. Das ist schwere Kost. Das sind drei große Themen, die letztendlich kombiniert werden mit diesem Wort unterordnen. Und ich muss das, glaube ich, nicht lange betonen, je nachdem, wie du geprägt bist, aus welchem christlichen Milieu du kommst, wirst du das auch gepredigt bekommen haben, dass du dich unterordnen sollst in den verschiedenen Kategorien. Und jetzt, also ich hoffe, deine Motivation hat sich ein bisschen erhöht, dass du jetzt denkst, mal sehen, was ich hier so am Start bringe, also wenn wir jetzt die Texte uns weiter angucken. Ich greife Gedanken auf aus diesem Buch. Das ist eine Aufsatzsammlung von 2015 und hat eben den Titel Der erste Petrusbrief, frühchristliche Identität im Wandel. Wie bildete sich die christliche Identität, also in der zweiten und dritten Generation, und welche Themen waren wichtig? Und da gehört der erste Petrusbrief dazu. Hier jetzt ein Zitat. Nicht wenige LeserInnen verstehen ja die Unterordnungsparanese, und das ist der erste Abschnitt, den wir uns gleich angucken werden, 2.13 bis 3.17, als, ein bisschen anspruchsvolle Sprache, als ideologieträchtige Aufforderung zu Selbstunterwerfung und Selbstaufgabe und wenden sich enttäuscht ab. Also nochmal mit meinen Worten formuliert, Paranese heißt Rat, Ratschlag, Mahnrede als theologisches Fremdwort. Das heißt, diese Passagen im ersten Petrusbrief werden in der Regel als Unterordnungsempfehlung ausgelegt. Und das ist der Grund, weshalb Leute dann sagen, ah, mit der Bibel kann ich nichts anfangen. Das ist doch wirklich ein veraltetes Weltbild. Das muss ich mir nicht antun, dass ich diese Texte ernst nehme. Und du bist, wenn du diese Meinung hast, es ist nicht unberechtigt, sage ich mal, dass du sagst, nee, diese Botschaft kann ich so und will ich so nicht an mich ranlassen. Ich habe in verschiedene Kommentare reingeguckt und das Drastische habe ich hier gefunden. Evangelisch-katholischer Kommentar von Norbert Brox, der ist jetzt schon ein bisschen älter und ist auch aktualisiert worden, dritte Auflage 1989. Und da schreibt er über diese Passage, nicht in allen, aber in vielen Fällen christlichen Verhaltens liegt für den ersten Petrusbrief das Ideal in einem sich einfügen, sich unterwerfen. Und das finde ich echt der Hammer. Das heißt, du hast in einem evangelisch-katholischen, wirklichen, das ist ein dickes Buch, also was höchste Fachliteratur ist, wird von dem Ideal des Sich-Einfügens und Unterordnens gesprochen, was angeblich der erste Petrusbrief verkündigt. Wenn du so geprägt wurdest, ich bin so geprägt worden, wenn du so geprägt wurdest, kann ich verstehen, dass du sagst, so manche Bibelstellen, da habe ich so Bauchschmerzen, die verstehe ich nicht und die will ich auch nicht. So, ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich im Laufe meines Lebens zu solchen schwierigen Bibelstellen eine Auslegung finde, die es mir verständlicher macht. Also ich vertraue der Bibel so stark, dass ich glaube, dass die Autoren etwas Gutes im Sinn hatten. Und wenn ich bestimmte schwer verdauliche Bibelstellen in der Bibel finde, dann lege ich sie ein bisschen beiseite und sage, ich will da jetzt nicht durch ins Stolpern kommen, dass ich total blockiert bin in biblischen Texten, sondern ich lege sie mal beiseite und guck mal, ob ich vielleicht im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte doch noch irgendwie eine interessante Auslegung dazu finde. Und das ist praktisch das Thema heute, weil ich bin so geprägt, dass der erste Petrusbrief sagt, ordnet euch unter, unterwerft euch, fügt euch ein, haltet den Mund, haltet alles aus, seid leidensbereit. Und da habe ich schwer Zugang. Ich habe ja nun schon die mehrere Sonntage gesagt, der erste Petrusbrief ist sehr prophetisch für unsere zukünftige Zeit, dass wir in einer postchristlichen Kultur leben. Und gerade deswegen muss ich praktisch diese Tretminen jetzt entschärfen, dass wir nicht das Gefühl haben, naja, wenn wir den ganzen ersten Petrusbrief lesen, dann ist der nicht so sehr schön und hilfreich und verheißungsvoll. Also diese drei Tretminen haben wir hier heute vor Augen. Jetzt steigen wir erstmal ein in den Bereich die allgemeine Ausgangslage. Weil die muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Das sind natürlich 2000 Jahre Abstand, mit denen wir es zu tun haben. Die kann man nicht überspringen. Das heißt nicht, dass alles nur historisch ist. Und wir versuchen ja eine Aktualisierung. Aber man kann diese 2000 Jahre natürlich nicht völlig überspringen. Und kurz der Hinweis. Die Ausgangslage damals, das ist völlig offenkundig. Der römische Kaiserkult war übermächtig. Das muss man sich vor Augen führen. Also der Kaiser war gottgleich. Das war nicht immer so bei den römischen Kaisern, aber zu dieser Zeit hatten die römischen Kaiser das Gefühl, sie müssten sich gottgleich machen. Und das ist ja genau das Problem. Wenn Jesus als der göttliche Herr angebetet wird, ist es natürlich Konkurrenz zum Kaiser. Das heißt, da entsteht ein sehr grundlegendes Spannungsverhältnis. Aber der ganze Kontext ist, der Herrscher einer Nation oder eines Landes ist eine Gottverkörperung. Das war auch bei den Pharaonen schon so. Stell dir sowas heutzutage in unserem Land vor, ja? Also Olaf Scholz würde sich als Gottverkörperung präsentieren. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das in dem Sinne in einer Demokratie denkbar ist. Das Zweite, die christlichen Gemeinschaften sind klein und verstreut. Auch das muss man sich klar machen. Es war eine neue Religion in einem heidnischen Umfeld und die mussten erstmal ihren Platz finden. Und es waren zunächst einmal kleine und verstreute Gemeinschaften. Da haben wir an den Sonntagen schon mehrfach drauf Bezug genommen. Und das Dritte, was ich eben schon angedeutet habe, diese neue Religion des Christentums wird von der Umgebung mit Skepsis, also die Umgebung reagiert mit Skepsis und Ablehnung. Das muss man sich auch klar machen. Ist doch logisch. Wenn irgendwas Neues kommt in eine bestehende Gesellschaft, dann wird das erstmal ein bisschen skeptisch beäugt. Also ich springe gerade mal assoziativ. Als wir damals 1994 die Gemeinde gegründet haben, Philippusgemeinde Lienthal, da war die Umgebung super skeptisch, was für eine komische Sekte da jetzt das Gelände übernommen hat und was sie da jetzt tun würden. Und wir haben gemerkt, wir brauchen Zeit, Vertrauen in der Öffentlichkeit zu bekommen. Und so blöde wie es klingt, das Vertrauen entstand auch dadurch, dass die Hecke ordentlich geschnitten war, dass das Gebäude gepflegt war, also dass man sich ein bisschen auch in das Stadtbild oder in das Dorfbild dort eingefügt hat und nicht so ganz freakig aufgetreten ist. Also das heißt, es hat viele Jahre gebraucht, in der Öffentlichkeit Vertrauen zu bekommen. Und ganz ähnlich sind doch solche Prozesse. Immer wenn irgendwas Neues kommt, was grundlegend Neues kommt, reagiert die Umgebung erstmal mit Skepsis. Die Frage ist, wie gewinnt man das Vertrauen? Und diesen Gedankengang muss man beim ersten Petrusbrief mit in Erinnerung behalten. Die drei Konfliktfelder hatte ich eben schon anhand der drei Bibelstellen erwähnt. Hier nochmal ein bisschen konkreter. Also das große Konfliktfeld ist der politische Raum. Wie verhält man sich als Bürger, als Bürgerin? Also römischer Bürger waren ja längst nicht alle. Die Juden und Jüdinnen damals, die vielleicht zum Glauben gekommen sind, oder heidnische Völker, nicht alle waren römische Bürger. Aber wenn jemand zum Glauben kommt, hat er es im politischen Raum mit den politischen Gesetzen zu tun. Staatsgesetze, Herrscherkult, wie ich das schon eben erwähnt habe. Das Zweite ist die soziale Rangordnung. Es gab damals eine Sklavenpraxis und das war nicht einfach so, man hat so ein paar Sklaven, sondern die gesamte Gesellschaft hat Sklavenarbeit als Basis gehabt. Das muss man sich auch klar machen. Also die ganzen einfachen Arbeiten, also die Arbeiten, die niemand tun will, dafür hatte man Sklaven. Und die haben kein Geld dafür gekriegt, die haben eben nur Kost und Logis dafür bekommen. Und es waren Untermenschen. Also eigentlich was sehr Rassistisches. Also eine rassistische Rangordnung, dass bestimmte höher gestellte Menschen da waren und dann gab es Untermenschen, die diese dreckigen Arbeiten getan haben, was irgendwie nötig war. Es gab auch immer, gibt es Geschichten, dass auch Sklaven aufgestiegen sind, gewissermaßen in der Rangordnung, aber sie blieben immer Eigentum ihrer Herren. Also sie mussten vielleicht nicht immer die einfachsten und schlechtesten Arbeiten tun und hatten auch höher gestellte Aufgaben, manchmal sogar, dass sie die Kindererziehung übernommen haben und verschiedene Dinge, aber sie blieben immer Eigentum ihrer Herren. Also die Rangordnung war immer da. Und wie verhält man sich in so einer Struktur? Eigentlich sowas wie ein Kastensystem. Wie verhält man sich, wenn Menschen in den untersten Bereichen der Gesellschaft plötzlich zum Glauben kommen? Sollen sie eine Revolution anfangen? Spartakusaufstand? Was sollen sie tun, damit sie das Vertrauen der Gesellschaft bekommen? Diese Gedanken behalte in Erinnerung, wenn wir uns gleich die Texte angucken. Und das dritte Feld ist eben dieses Geschlechterrollen oder Genderrollen, nämlich das Patriarchat, die Männerdominanz, die ja auch religiös begründet wurde, dass Männer von Gott diese Vorrangstellung haben und Frauen sich bitte schön einfügen sollen. Also Ehekonstellation, Familienkonstellation, wie auch Männer und Väter über Kinder regiert haben oder Kinder beanspruchen konnten in einer gewissen Form. Diese drei Steuerungsprinzipien, auf die reagiert der erste Petrusbrief. Immer mit der Frage, wenn jemand zum Glauben kommt, wie soll er sich verhalten? Soll er sich rausnehmen? Soll er rebellieren? Soll er meutern? Wie soll jemand sich in diesen schwierigen Kontexten sinnvoll verhalten? Das ist die Frage, auf die der erste Petrusbrief versucht zu antworten. Der Soziologe Peter Berger, manchen ist er vielleicht bekannt, der ist inzwischen, meine ich, schon gestorben, hat aber sehr viel Material veröffentlicht, gerade auch zur Religionssoziologie. Der hat davon gesprochen, jetzt sehr in Kürze ein bisschen übersetzt, denn andere Begriffe, dass es vier Formen gibt, wie eine religiöse kleine Gruppe reagieren kann in Bezug zur Gesellschaft. Nämlich einmal, die kleine Gruppe könnte sich abgrenzen. Sie igelt sich ein, es ist so eine Subkultur, wir sind unter uns, niemand erfährt, dass es uns gibt und wir kultivieren so eine innere kleine, ja, so ein Biotop, ein religiöses Biotop. Niemand kommt dazu, niemand muss weggehen. Es gibt eigentlich, wenn überhaupt, nur biologischen Nachwuchs. Also, dass Kinder dann mit reingeboren werden. Völliges Einigeln und Abschotten. Sowas gab es in der Kirchengeschichte und gibt es immer noch. Wenn es super, sagen wir mal, religiöse Gruppen gibt, die kaum Außenkontakt, natürlich haben sie Außenkontakt beim Einkaufen oder beim Arbeiten, aber was ihr religiöses Verständnis angeht, sind sie ganz eingeigelt. Das absolute Gegenteil ist sowas wie eine Angleichung, Assimilation. Man gibt sich so in die Umgebung hinein, um das Vertrauen zu bekommen, um angesehen zu sein, dass Leute einen nett finden, gute Nachbarn, gute Arbeitskollegen, dass man gewissermaßen seinen Glauben dabei auflöst und sagt, niemand muss wissen, dass ich privat an Jesus glaube, das spreche ich nicht aus, das soll gar nicht bekannt sein, ich will einfach nur ein netter Mitmensch sein. Das ist sowas wie ein Auflösen des religiösen Verständnisses. Das nennt Peter Berger Assimilation. Übergriffigkeit, ein drittes, das ist jetzt ein bisschen schärfer zugespitzte Begriff für Evangelisation. Es gibt eine gute Art des Zeugnisgebens von Jesus, die nicht übergriffig ist. Es gibt aber auch eine Art von Evangelisation und Mission, die das Ziel hat, dominant zu werden. Also zu bestimmen, was jetzt die Wahrheit ist und andere Menschen dazu zu drängen, das bitteschön zu akzeptieren. Also es gibt eine Art von Übergriffigkeit, dass eine kleine Gruppe sich so versteht, dass sie sagt, wir wollen immer größer werden, um zum Schluss die Gesellschaft gewissermaßen dominieren zu können. Das ist die Logik der Christianisierung und der Dominanzreligion. Und ein viertes ist etwas, was sich auf den ersten Petrusbrief anwenden lässt. Das wird hier genannt austarieren. Nämlich, es ist ein immer neues Abspüren. Fügt man sich in etwas ein oder ist man bereit, jetzt auch zu sagen, nee, da gehe ich nicht mehr mit. Und jede Situation ist anders. Du kannst da nicht so einen fertigen Regelkatalog machen, sondern es gibt bestimmte Arbeitskontexte, bestimmte Familienkontexte, wo du sagst, hier gehe ich noch mit, aber ab diesem Punkt geht es mit meinem Gewissen nicht mehr. Ich bin Jesus verpflichtet, hier möchte ich nicht mehr mitgehen. Das heißt, du hast immer neue Austarierungsprozesse und diese Schwierigkeit versucht der erste Petrusbrief zu formulieren. Und wenn wir jetzt mit dem Material, was ich eben schon gezeigt habe aus dieser Aufsatzsammlung, weitergehen, dann wird noch dieser vierte Punkt noch ein bisschen konkretisiert zum fünften Punkt. Dort wird nämlich gesagt, eigentlich ist es nicht ein Austarieren, es ist eine Art von Einspeisung von neuen Werten in gesellschaftlich vorhandene Systeme. Also hier ein absichtsvolles Sich-Unterordnen geschieht mit dem Ziel, neue Werte in die Gesellschaft einzuspeisen. Da ist jetzt die Frage, ob du da mitgehst oder sagst, oh, das klingt jetzt ein bisschen wie Haarspalterei. Ich glaube aber, es macht einen großen Unterschied und du wirst das gleich an den Texten sehen. Wir sind immer noch dabei, sag ich mal, den großen Kontext zu klären, um dann dichter an den Text ranzukommen. Der Aufsatz, auf den ich mich beziehe, der spricht davon, dass es einen Plan A und einen Plan B gibt. Also die Plan A-Variante, und den Bibeltext zeige ich jetzt mal nur hier, 2.11 bis 3.17, die Plan-A-Variante sagt, produziert nicht unnötig Konflikte um des Glaubens willen, also eine aktive Konfliktvermeidung und ein demonstratives Wohlverhalten, also zeig, dass du was Gutes tust. Es gibt ja so diesen Spruch, tu Gutes und rede nicht drüber, aber der eigentliche Spruch lautet, tu Gutes und rede drüber. Biblisch heißt es so, die eine Hand soll nicht wissen, was die andere tut. Da denkt man, man muss so ganz im Geheimen Gutes tun. Hier geht es um ein sichtbares Gutes tun. Das ist spannend. Also wenn du was Gutes tust, das soll gesehen werden. Und da steckt was hinter, wenn das so betont wird. Also ein positives Wohlverhalten innerhalb der vorgegebenen Ordnung. Damit ergibt sich die Frage, ist das Unterwürfigkeit? Das gucken wir uns gleich genauer an. Und der Plan B lautet, der beginnt 3.13, 4.1 im ersten Petrusbrief, falls es dir nicht gelingt, mit positivem Verhalten das Vertrauen deiner Vorgesetzten, der Obrigkeit zu gewinnen, dann sei bereit, für das Gute auch Nachteile zu erleiden. Und das quietscht natürlich. Da werden wir heute nicht so doll drauf eingehen. Ich möchte eher diesen Plan A uns genauer angucken. Aber der Gedanke ist eben dieses, wenn es irgendwie geht, tu Gutes, es soll sichtbar sein, dass du Gutes tust, sei freundlich, geh respektvoll mit Leuten um. Es kann aber sein, dass Leute permanent negativ bleiben, dass du sie nicht gewinnen kannst, dass sie dir nicht vertrauen wollen, dass sie bösartig, zynisch, gemein dir gegenüber sein wollen. Dann lautet die Antwort nicht, reagier genauso bösartig, sondern sei bereit auszuhalten, wenn du von Menschen so gedisst wirst. Oder vielleicht verlass diesen sozialen Kontext, weil du sagst, das tue ich mir nicht länger an. Du musst ja nicht dort bleiben, wo du so böse und schlecht behandelt wirst. Aber der Gedanke ist eben hier, falls das Misstrauen der Umwelt also nicht gemildert werden kann, sei bereit, für das Gute und Gerechte zu leiden. Und das auch nochmal im Blick behalten. Also der erste Petrusbrief spielt praktisch oder spielt in Anführungsstrichen mit Varianten. Er sagt, wenn es irgend geht, lebe ein gutes und rechtschaffenes Leben. Sprich positiv, geh respektvoll mit Menschen um, achte sie. Und wenn all das nicht zum Guten führt, halte aus, dass Menschen selbst um des Guten willen dich immer noch weiter hänseln, immer noch fies zu dir sind. Oder verlass den Kontext, also wo es möglich ist. Aber man kann nicht unbedingt aus der Gesellschaft hin auswandern, wenn die ganze Gesellschaft so tickt. Das hoffe ich, dass du das so grob in Erinnerung behalten kannst, was ich jetzt an Zuordnungsskizze gemacht habe. Und jetzt gehen wir in die Texte rein. Ich lese zunächst einmal die Texte vor, damit wir wissen dann auch, worauf ich mich im Einzelnen beziehe. Es beginnt im 1. Petrus 2, Vers 11. Es gibt sowas wie einen Vorspruch, zwei Verse. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, das ist jetzt Luther-Text, du musst ein bisschen im Kopf mit übersetzen, das ist so ein bisschen altertümliche Sprache. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das ist so eine Überschrift. Und jetzt kommen die drei Passagen zur politischen Ordnung, zu Herren und Sklaven und zu Männern und Frauen, die erstmal im Zusammenhang vorgelesen. 2,13. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Sei dem König oder dem Kaiser als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Luther sprach, ja. Leute sprachlos macht. Also als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Passage Nummer 1. Passage Nummer 2. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das geht dann noch paar Verse weiter, aber dieses ist der Hauptgedanke jetzt an dieser Stelle. Und dritte Passage, Männer und Frauen, 3,1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, also ungläubige Männer, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Ich gehe jetzt nicht auf Kleiderordnung ein oder ob man sich schminken darf. Natürlich kannst du dich schminken und hübsche Kleider anziehen. Hier geht es um so eine Übertreibung, also dass es darum geht, ganz stark irgendwie sich zur Schau stellen zu wollen. Also mehr sage ich jetzt zu dieser Stelle nicht, sondern ich komme gleich dann später noch zu Vers 5 genauer. Dort steht, denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Vers 6, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Das waren jetzt die drei Hauptbibelstellen und nicht erschrecken, ich werde dir 10 Beobachtungen jetzt zeigen und daraus ein Fazit ableiten. 10 Beobachtungen am Text. Die sind mal länger und mal kürzer. Erstens, was bedeutet Untertan sein? 2,13 steht ja, seid Untertan. Jetzt müssen wir ein bisschen genauer in die Sprache reingucken. Griechisch gibt es das Wort Hypotasso, das meint direkt unterwerfen. Hypo, unter und dann werfen, also Untertan sein. Lateinisch ist das Subjigio, also eine Zusammenstellung aus Sub und Iacere, werfen. Und jetzt wird es nämlich total spannend. Also es bedeutet, Untertan sein heißt sich nach unten werfen. Heißt das jetzt unterwürfig werden? Könnte sein. Das ist in der deutschen Sprache ja so angelegt. Aber wenn man das moderner vielleicht übersetzt, bedeutet es, sich in das Vorgegebene einfügen. Da denkt man noch, ja, das steht doch jetzt klar in der Bibel. So ist es doch. Ja, und es steht auch wirklich so klar da. Ganz, ganz spannend ist, dass wir in der deutschen Sprachgeschichte eine Umprägung eines bekannten Wortes haben. Und das ist das Wort Subjekt. Denn das Wort Subjekt ist genau die Zusammensetzung aus Subjigio, also ein Unterwerfen, ein nach unten getan sein, ein Untertan. Also früher hieß das Wort Subjekt übersetzt, du bist ein Untertan. Wenn du sagst, ich bin ein Subjekt, sagst du eigentlich, ich bin ein Untertan. Ich wusste das nicht. Ich habe das nochmal ein bisschen sprachgeschichtlich nachgeguckt. Das heißt, das ursprüngliche Wort Subjekt meint genau dieses, ich unterwerfe mich. Ich bin ein Untertan. Seit der Französischen Revolution wird es umgedeutet, dass ein Subjekt ein freier, tätiger Bürger, eine freie, tätige Bürgerin ist. Das ist spannend, wie sprachgeschichtlich dieser Begriff, der eigentlich Unterordnung bedeutet, jetzt plötzlich den Aspekt hat des freien Bürgers. Und wir werden das gleich im Text auch finden, dass es darum geht, sich als freie Person unterzuordnen. Die Betonung der Freiheit, die kann man leicht überlesen in den biblischen Texten. Das nur so als kleiner Aperitif. Und trotzdem kannst du sagen, ja, es steht unterordnen, okay, biblisch, einwandfrei, genauer Wortlaut. Ja, es steht unterordnen im Text, das kann man nicht wegdiskutieren. Zweite Beobachtung. Was ist der Wille Gottes? Wenn man den Text oberflächlich liest, hat man so grob in Erinnerung, dass man sich unterordnet, ist der Wille Gottes. Das steht aber nicht im Text. Und jetzt fängt es langsam schrittweise, ich steigere das denn so, interessant anzuwerden. Was ist denn nun der Wille Gottes, dass ich mich unterordne? Hier steht 2,15, denn das ist der Wille Gottes. Was ist das? Bezieht sich das zurück auf das Unterordnen? Jetzt der Artikel, auf den ich mich beziehe, sagt, grammatisch ist völlig eindeutig, dass es sich auf das Nachfolgende bezieht. Und was steht danach? Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stirbt. Das ist der Wille Gottes. Und nicht das Unterordnen. Also es geht um Unterordnen, aber dass das Unterordnen geistlich überhöht wird als Wille Gottes, steht nicht im Text. Das finde ich eine wichtige Beobachtung. Wenn man den Begriff Wille Gottes verwendet, dann auf dieses Nachfolgende, was ich eben zitiert habe. Also nochmal zusammengefasst, der Wille Gottes bezieht sich nicht auf die Ordnung, in die man sich einfügen soll, sondern auf das Tun des Guten, um Menschen sprachlos zu machen. Das ist der Wille Gottes. Finde ich gut, da bin ich dabei. So verstehe ich den Willen Gottes. Dass der Wille Gottes von mir erwartet, dass ich unterwürfig leben soll, da quietscht es irgendwie bei mir, weil so habe ich Jesus nicht verstanden, wenn ich versuche, die Bibel im größeren Kontext zu lesen. Dritte Beobachtung. Was bedeutet um des Herrn Willen? Ist ja eine ähnliche Variante, ja, dass du um des Herrn Willen dich unterordnen sollst. Hier steht, seid Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn Willen. Heißt es also, dass der Herr will, dass ich die Ordnung an sich von Gott gegeben nehme. Und das wird ein bisschen fisselig, wenn man jetzt ganz genau in die Sprachkonstrukte reinguckt. Das Spannende dabei ist, wenn hier um des Herrn Willen steht, dann geht es nicht darum, ich habe es jetzt hier so formuliert, es geht nicht um ein Unterordnen, weil man von dem Gutsein der Ordnung an sich überzeugt ist, sondern weil es der Herr von dir möchte. Das klingt wie Haarspalterei, du wirst gleich den Sprengstoff darin hoffentlich entdecken können. Das heißt, wenn es darum geht, dass du dich unterordnest oder einfügst oder vorgegebene Strukturen respektierst und nicht überall rummaulst und rebellisch bist und sagst, das finde ich alles doof, sondern dass du dich zunächst einmal einfügst in eine bestehende Sozialstruktur beispielsweise, dann steht hier drin, es geht nicht darum, dass du dich einfügst, weil die Struktur so gut ist, sondern weil Jesus dich darum bittet, dass du dich einfügst. Und das heißt, das wird jetzt in der theologischen Fachsprache genannt, es ist nicht eine intrinsische Motivation aus der Ordnung selbst heraus, sondern es ist eine extrinsische Motivation. Das heißt, von außen her wird durch Jesus gewissermaßen die Bitte an dich hereingetragen oder durch Gott die Bitte herangetragen, um der gesellschaftlichen Integration, um des Vertrauens, was du gewinnen sollst als neue geistliche Gemeinschaft, sei bereit, dich zunächst einmal einzufügen. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil wir kommen gleich darauf, der eigentliche Sprengstoff entsteht an der Stelle, dass die Ordnungen selbst nicht göttlich sind. Das hoffe ich wird gleich deutlicher, das wäre jetzt ein sehr kurzer und schneller Satz. Also das Unterordnen ist damit extrinsisch motiviert, die Ordnung selbst wird damit nicht legitimiert. Das ist der Sprengstoff. Die Ordnung selbst wird nicht als göttlich und ewig legitimiert. Und wir können uns das heutzutage im 20. 21. Jahrhundert nicht mehr vorstellen. Viele Jahrhunderte vor uns wurde die gesellschaftliche Ordnung auf allen Ebenen göttlich legitimiert. Du musst deinen Platz, deinen von Gott zugewiesenen Platz in der Gesellschaft finden. Politisch, in sozialer Rolle, in Berufsrollen, in Beziehungsrollen. Es ist ein von Gott zugewiesener Platz. Und hier schon vor 2000 Jahren wird damit anders umgegangen. Vierte Beobachtung. Was signalisiert der Begriff Diener Gottes? Man denkt ja, oh, du sollst nicht mehr menschlicher Sklave sein und jetzt bist du Sklave Gottes. Da kommst du ja vom Regen in die Traufe. Also das geht ja irgendwie gar nicht. Also hier jetzt steht 2,16 als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Und wenn man da griechisch guckt, ist das Doulos, also Diener, Knecht, eigentlich sogar Sklave. Du bist ein Sklave Gottes. Was wir heutzutage ganz schlecht hören können, ist, dass das eine Würdeauszeichnung ist. Du bist nicht ein Diener der Menschen, sondern du bist ein Diener Gottes, des Allerhöchsten. Und Sklave, wir hören auch sehr negativ das Wort, es ist ja auch negativ, aber es bedeutet vom Ursprung her, du bist jemandem zugeordnet, du bist das Eigentum von jemandem und jemand achtet auf dich und schützt dich, also im guten Sinne. Du bist wirklich fest einer Person zugeordnet. Du bist einer Person gewissermaßen überschrieben mit deinem Leben. Und das heißt also positiv, Gott hat dich im Blick, er kümmert sich um dich. Es ist eine ausgewiesene Würdebezeichnung, dass du ein Diener Gottes bist. Du lebst als Diener des Höchsten. Du bist ein Diener Gottes und du trittst auf als Diener des Allerhöchsten. Das ist wichtig, diese Erklärung zu bekommen, weil wir sonst mit der heutigen Zeit mit einer anderen Brille den Text lesen. Das heißt, wenn hier also gesagt wird, ihr handelt als Knechte Gottes oder als Diener Gottes, dann ist es ein Ausdruck von innerer Freiheit und nicht von neuer religiöser Abhängigkeit. Fünfte Beobachtung, die Betonung der Freiwilligkeit. Das habe ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen, 2,16. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Also ihr fügt euch ein, ihr ordnet euch unter als Freie. Ist das jetzt nur ein Spruch oder was soll das bedeuten? Also wie kann man frei sein und sich trotzdem unterordnen? Das ist wichtig zu versuchen, das zu verstehen, was hier im Petrusbrief, wie das argumentiert wird. Die Übersetzung, das Buch, übersetzt sogar den Vers 2,13, was jetzt nicht ursprünglich im Text so drin steht, aber sinngemäß unterstellt euch freiwillig jeder menschlichen Ordnung wegen Jesus, dem Herrn. Also mehr im Sinne von, Jesus bittet dich darum, also beispielsweise, wenn, keine Ahnung, das ist ein blödes Beispiel, wenn deine Mutter dich bittet, die Spülmaschine auszuräumen oder jemand sagt, könntest du es übernehmen, dann heißt das nicht, weil du so wahnsinnig cool das findest, jetzt die Spülmaschine zu übernehmen, sondern es ist eine extrinsische, eine von außen kommende Bitte und sagst, okay, weil ich das verstehe, dass das eine Bitte ist, tue ich das jetzt. Die Unterordnung geschieht nicht aus einer inneren Unterwürfigkeit. Es ist nicht ein unterwürfiges Wesen, was damit produziert wird, sondern es ist die Bereitschaft, sich einzufügen, weil Jesus ein Diener war, weil Jesus als Diener gelebt hat. Also hier, weil wir Gott unterstellt sind, was eine sehr hohe Würde ist, fügen wir uns freiwillig in die vorgegebenen menschlichen Ordnungssysteme ein. Das ist hier der Gedanke dabei. Und jetzt schalten wir noch eine Stufe höher, denn es geht um den Sprengstoff, der jetzt kommt. Wenn dir zu viel wird, es wird als Podcast online sein, kannst du es noch nachhören. Aber jetzt, wenn du irgendwie versuchst, noch mitzudenken an dieser Stelle, hier ist der eigentliche Sprengstoff. Seid Untertan aller, und das ist das Eigentliche, worauf man hingewiesen sein muss und hingewiesen werden muss, seid Untertan aller menschlichen Ordnung. Um des Herrn willen. Das ist der eigentliche Sprengstoff im Text. Weil es steht eben nicht göttliche Ordnung, sondern es sind menschliche Ordnung. Und hier das griechische Wort ktisis meint Schöpfung, Erschaffung, ein Geschöpf. Und wiederum haben jetzt frühere Ausleger gesagt, wenn da Schöpfung steht, muss das ja Gott meinen. Das ist sowas wie eine Schöpfungsordnung. Aber das steht nicht so im Text. Es ist eben nicht eine göttliche Ordnung, eine göttliche Schöpfung, sondern es ist eine menschliche Schöpfung. Alle Ordnungen, in denen wir leben, politisch, sozial, familiär, sind menschliche Schöpfung. Vielleicht kannst du schon ein bisschen ahnen, was für ein Sprengstoff da drin ist. Und ganz viele christliche Milieus argumentieren auch mit göttlichen Ordnungen, in denen wir leben. Hier wird gesagt, es sind menschliche Ordnungen. Und menschliche Ordnung sagt, man kann sie verändern. Sie sind nicht zeitlos, sie sind nicht ewig. Und es geht nicht darum, dass wenn du bestimmte Ordnungen nicht damit gehst, dass du sofort gegen Gott rebellierst. Das steht alles eben nicht im Text. Es sind menschliche Ordnungen, in denen wir leben. Und in dem Sinne können wir auch mit diesen menschlichen Ordnungen menschlich umgehen. Das heißt, hier als Verlängerung, menschliche Ordnungen sind keine Hierarchien im eigentlichen Wortsinn. Hierarchien bedeutet, es sind göttliche Ordnungen. Das ist das griechische Wort Hierarchie, also im Sinne von heiligen, ewigen Ordnung Gottes. Sondern es sind menschliche Ordnung und weil sie menschlich sind, sind sie zeitbegrenzt und veränderbar. Das ist ein Sprengstoff, wie man ihn sich gar nicht stärker vorstellen kann. Ich hoffe, dass irgendwie du da eine Ahnung kriegst, also was das bedeutet, dass das hier im Text drin steht. Denn jetzt kommt der nächste Schritt, dass sich das nicht nur auf die politischen Systeme bezieht, sondern auf alle drei Aspekte, dass dieser Satz seit Untertan aller menschlichen Ordnung auf diese drei Felder bezieht, die ich erwähnt habe. Also nämlich auf das Feld als Grundsatz für alles Weitere, Schlussfolgerung, alle menschlichen Ordnungen sind bloß Menschenwerk. Sie geben sich fälschlicherweise als göttliche Hierarchie aus. Das heißt jetzt also konkret, der Kaiser will zwar gottgleich sein, hat aber nur menschlich begrenzte Macht. Das heißt, Herren behandeln Sklaven zwar rassistisch wie Untermenschen, vor Gott sind aber alle Menschen gleich. Das heißt, Männer behaupten gemäß der Natur überlegen zu sein, aber Frauen sind ebenso Erben der Gnade. Das sind die Petrus-Aussagen, die man jetzt genauer vor Augen hat. Hier noch ein schwieriges Zitat, was aber deutlich macht, sage ich mal, die theologische Reflexion dazu aus dem Artikel. Es entfaltet sich hier also doch eine merklich andere Wirkung, also nicht dieses Unterordnungs- und Unterwürfige, eine Wirkung, die eine gehörige Portion subkutaner Ideologiekritik transportiert, indem sie erstens die Herrschaftsansprüche staatlicher und bürokratischer Institutionen, zweitens die Exklusionsmechanismen der sozialen Standespyramide, drittens und die eingeführten Ordnungen der patriarchalischen Familienstruktur gleichermaßen unter das Label menschliche Ordnung stellt. Das ist der Sprengstoff. Und damit dreht sich der ganze Brief rum. Das Unterordnen ist eher eine Art von strategischem Unterordnen. Es ist kein inneres, überzeugtes Unterordnen, sondern es ist ein Einfügen in die bestehenden sozialen Systeme, um dann von innen heraus andere Werte zu leben. Das ist die Grundlogik dabei. Und du findest das unmittelbar, Punkt 8, in den Bibelstellen. Man muss drauf gestoßen werden, um es dann auch zu lesen. Der Kaiser wird erst nach Gott aufgeführt. 2,17. Fürchtet Gott, ehrt den König. Zuerst Gott, dann erst der Kaiser. Punkt 9. Die vertrackten Herrschaften aushalten. 2,18. Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen, übersetzt Martin Luther. Das griechische Wort, neue Genfer Übersetzung, übersetzt die launischen, Basisbibel, die Unberechenbaren, das Buch, die Hartherzigen. Also die total nervigen Chefs. Soll man sich nervigen Chefs unterordnen oder soll man immer genauso böse zurück sein? Das ist letztendlich die Frage. Also Chefs jetzt im modernen Sinne gesagt. Soll ich mich einfügen? Und hier wird Folgendes praktisch gesagt. Die Würde der Untergebenen besteht darin, dass der Petrusbrief sagt, ihr habt die innere Freiheit und die soziale Kompetenz, auch mit euren nervig-launischen Herrschaften klarzukommen. Das heißt, aus der Perspektive der Untergebenen wird den Lesern und Leserinnen gesagt, ihr habt eine soziale Kompetenz, eine innere Freiheit, selbst wenn eure Vorgesetzten echt blöde sich verhalten, euch nicht in dieses Muster mit reinzubegeben. Und dann wäre Plan B irgendwann zu sagen, ich halte auch Nachteile aus. Aber hier geht es jetzt erstmal noch um die positive Sicht. Und Punkt 10 zum Schluss, Sarah und die Unterordnung. 3,6, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihm Herr nannte. An der Stelle denkt man, steht ja in der Bibel. Das Spannende dabei ist, nirgendwo steht in der Bibel, dass Sarah Abraham gehorsam war. Im Alten Testament steht das nirgendwo. Und jetzt stutzt man. Warte mal. Also hier konkret. Sarai und Sarah bedeutet Fürstin und Herrin. Seltsam. Fühlt sich gar nicht nach Unterordnung an, dass sie selbst als Frau die Fürstin ist und so angeredet wird mit ihrem Namen. Nirgends im AT steht, dass Sarah Abraham gehorchte. Es gibt keine Bibelstelle dazu. Und es gibt nur eine Bibelstelle, wo Sarah Abraham ihren Herrn nennt. Eine einzige Bibelstelle im Alten Testament. Und die ist zweifelhaft. Nämlich so, 1. Mose 18,12. Und auch mein Herr ist alt. Was du flapsig übersetzen könntest, mein alter Herr bringt es auch nicht mehr. Denn Sarah beschreibt, sie ist verwelkt, sie sind schon alt, wo sollen noch Kinder herkommen? Sie lacht, sie hört zu, es gibt eine Weisung von Kindern. Und wer es flapsig übersetzt, diesen Bibeltext, würde übersetzen zu sagen, ja, und mein Herr, da kommt das Wort Abraham ist ihr Herr, mein Herr, ja, der bringt es nun auch nicht mehr wirklich, ich krieg's nicht hin, wo soll das Kind herkommen? Und jetzt ist die Frage, ob man das wirklich als Vorbild, wenn Sarah hier zitiert wird, ob man Sarah wirklich als Vorbild für Unterwerfung zitieren könnte. Und die Behauptung dieses Artikels, den ich euch hier vorführe, ist, dass Sarah mit Augenzwinkern hier zitiert wird, nämlich, dass Sarah sich zwar eingefügt hat, also Abraham, aber innerlich eine große Freiheit gelebt hat. Dass sie praktisch im Rahmen einer gewissen Struktur gelebt hat, aber es hat überhaupt nichts mit Unterwerfung zu tun. Das kann man hier auch noch sogar im Text finden, 3,16 im Petrusbrief. Deren Töchter seid ihr geworden von Sarah, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet. Also es wird förmlich den Frauen wird gesagt, dass sie von nichts Angst haben sollen. Das ist nicht Unterwürfigkeit. Den Frauen wird gesagt, grundlegend habt keine Angst vor irgendetwas. Und wenn es nicht eurem Gewissen entspricht, dann verwehrt euch auch und verweigert euch. Es geht hier ja um unchristliche Männer. Wie sollen sich gläubige Frauen darin verhalten? Also, kann der Verweis auf Sarah wirklich dazu dienen, den Frauen Unterordnung zu predigen und das Patriarchat zu stabilisieren? Die Frage musst du für dich beantworten. Ich glaube, Sarah ist da kein guter Verweis. Und deswegen auch, dass interessant ist, dass der erste Petrusbrief sich so darauf bezieht. Fazit. Ich habe es ausformuliert, damit man das dann genau nochmal nachlesen kann. Drei kurze Punkte und dann schließe ich. Den kleinen christlichen Außenseitergruppen wird empfohlen, sich mit ihren verinnerlichten Jesusüberzeugungen in die Grundstruktur der vorhandenen Mehrheitsgesellschaft einzufügen. Auch wenn es dazu führen kann, dass sie für das Tun des Guten verleumdet werden. Punkt 1. Punkt 2. Alle menschlichen Ordnungssysteme haben keinen bleibenden Wert an sich. Das christliche Sich-Einfügen geschieht allein aus der Zugehörigkeit zu Jesus und seiner Bereitschaft zum Dienen. Dabei ist klar, dass menschliche Ordnungen nur vorläufig sind und sich im Verlauf der Zeit verändern lassen. Machthaber können keine göttliche Legitimation beanspruchen. Sehr mächtig, wenn man so den ersten Petrusbrief liest. Und drittens, die Bereitschaft der Christen und Christinnen, sich in die bestehenden menschlichen Ordnungen einzufügen, hat nur vordergründig den Anschein von Unterwürfigkeit. In Wahrheit werden durch Dienstmut, Wahrhaftigkeit und Leidensbereitschaft die neuen Werte des Friedensreiches Christi in das System der bestehenden Gesellschaft eingespeist, ohne mit der Gesellschaft als Ganzes in eine Konfrontation zu gehen. Das hilft mir, die Stellen anders zu lesen. Es gibt so einen Mittelteil zwischen diesen beiden Blöcken, die ich euch genannt habe, wo drin steht, dass wir segnen sollen und nicht Böses mit Bösem vergelten sollen, wo praktisch genau diese neuen Werte beschrieben werden, dass sie gelebt werden aus Überzeugung, auch wenn man sich im äußeren Rahmen einfügt in das Bestehende, aber dass man eine innere Freiheit behält und wenn man überhaupt nicht mehr mitgehen kann, dass man den Mut hat, Widerstand zu leisten und zu sagen, das geht für mich nicht, das möchte ich nicht tun und auch aushält, dass man dann von Leuten negativen Außendruck bekommt. Also praktisch die neuen Werte dieses Friedensreiches Christi inmitten von bestehenden Gesellschaften, Strukturen, politischen, sozialen Strukturen, Familienstrukturen gelebt werden und von innen her mit einer inneren Freiheit die neuen Werte dieser Jesusbewegung gelebt werden. Das ist für mich eine stimmige Auslegung des ersten Petrusbriefes, ihn so zu lesen und so zu verstehen. Und hier stoppe ich, das war wirklich ein langer Turn, wirklich durch ganz viel Material. Ich hoffe, du fandest den Gedankengang inspirierend, also bestimmte Dinge neu irgendwie ranzugehen an den ersten Petrusbrief und damit dieses unselige Kapitel, dass wir Christen aus einer inneren Mentalität der Unterwürfigkeit leben, dass du dieses Kapitel abschließen kannst. Die Bibel gibt es nicht her, wenn du sie genau liest. Es ist ein subversives Unterordnen. Es ist kein rebellisches Leben, aber es ist eine Art von Unterordnung, die so mitdenkt, dass sie zum Guten hin bestehende Strukturen verändern möchte. Und ich habe jetzt nicht über die vielen Konkretionen und Praxisbeispiele gesprochen. Ich hoffe, du kannst das selbst verlängern oder ihr redet in Zellgruppen darüber. Dieses war jetzt der große inhaltliche Bogen anhand von konkreter Bibelauslegung. Ich gucke auf die Uhr und ich sehe, wir sind schon über die Zeit und deswegen stoppe ich hier einfach mal so abrupt, empfehle dir einfach die Gedanken so in Ruhe mitzunehmen, lass uns doch zusammen aufstehen und um den Segen Gottes bitten. Vielen Dank, Jesus, einfach, dass du uns Gehirne gegeben hast, die nachdenken können, Augen, die lesen können, Münder, womit wir diskutieren können und Ohren zum Hören, dass wir irgendwie aktiv in deiner Geschichte mitleben. Und es ist manchmal so dunkel, wie viel Schaden auch durch Bibeltexte angerichtet wurde. Und Herr, ich bete darum, dass du uns hilfst, einfach hell zu gucken, hell zu sehen, was Gutes bewirkt werden kann, indem wir dich lieben, dir folgen und von dir her inspiriert sind. Danke, Jesus, dafür. Wenn du magst, bete mit diesem Segensvers, wie er hier vorne steht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.